Guten Abend. Wie Sie sich Ihren Vorlesungsverzeichnissen entnommen haben, sind wir heute zu zweit. Mein Kollege Stefan Kurz.
Und Elisabeth Grabenweger.
Zuerst möchten wir uns bei Lydia Miklotsch und Arno Dusini herzlich für die Einladung bedanken. Durch die beiden stehen wir heute hier als Doktorand und Doktorandin laut aktueller Gesetzeslage, also Studierende, um etwas über das Mitschreiben zu sagen.
Wir sprechen also als Studierende zu Studierenden über ein studentisches, sagen wir, Problem. Das ist an sich schon eine komische Situation. Wir wissen allerdings nicht, ob wir deswegen eingeladen worden sind oder warum auch nicht.
Da stellt sich nun die Frage, was machen wir daraus? Wir könnten jetzt natürlich die ganze Stunde auf diese Art miteinander verbringen, aber eigentlich wollen wir mit dieser Begrüßung diese komödiantischen Ausformungen der dialogischen Rede auch schon wieder abschließen. Wir werden einfach einen Vortrag halten.
Da wir aber nicht gleichzeitig reden können, werden wir uns abwechseln und versuchen, unsere Redezeit aufzuteilen.
Und Stefan beginnt.
Zücken Sie Ihre Montblanc-Füllfedern, legen Sie sich Papier zurecht und schreiben Sie. Das ist der äußerliche akademische Apparat, das ist die in Tätigkeit gesetzte Bildungsmaschine der Universität. Nein, schreiben Sie nicht. Wo jemand vorliest, suchen wir die Möglichkeit, im Anschluss nachzulesen. Als Bindeglieder zwischen den zeitlichen Bestimmungen von vor und nach sind das Dazwischen, das Während und das gleichermaßen zeitlich wie modal bestimmende Mit auszumachen. Der Vorlesung, der immer zumindest in Ansätzen eine Vorschreibung und eine Vorschrift der Vortragenden zuvorgeht, folgt im Modus ihres Vorgelesenwerdens der Wunsch nach einer Mit- und Simultanschreibung, einer Nachschreibung und letztlich einer Nachschrift. Um diese herstellen zu können, wird eine Währendschreibung vollzogen, ihr Ergebnis die Mitschrift. Die Umwandlungsprozesse, die dazwischen stattfinden, sind in dieser Vorlesungsreihe bereits programmatisch angekündigt und auch die Vorredner haben es sich nicht nehmen lassen, auf die Mitschrift bereits hinzuweisen. Es gab Überlegungen dazu, wie die Beschäftigung damit in den Bereich Brotdreschens zu rücken wäre. Dem müssen wir naturgemäß hier widersprechen, auch wenn es ihn und die Jungs ennuieren tut. In anderem Zusammenhang wurde die Vorlesung in einer Kultur des Schreibens verortet und dies in Abgrenzung zu einer Kultur des Buchdrucks. Medienwandel ist allerdings immer ein ergänzender Prozess, nie ein vollkommen ersetzender. Anders gesagt, die Vorlesung als medialer Ort des Schreibens, ja, sie entspricht nicht den Dispositionen des Buchdrucks, nein. Es lassen sich nämlich Disziplinierung und Normierung, die die Mitschrift von Anfang an maßgeblich mitbestimmen und wesentlicher Teil des funktionalen und medialen Gefüges Mitschrift sind, mit einer Kultur des normierten und disziplinierten Buchdrucks durchaus in eins denken. Ein kurzer Überblick über die Aggregatzustände, die im Umfeld der Vorlesung zum Tragen kommen. Man könnte sie auch tatsächlich versuchen, mit den physikalischen Aggregatzuständen zu parallelisieren, lässt sich in etwa folgendermaßen skizzieren. Erstens, Gedachtes wird vom Vortragenden geschrieben oder zumindest konzipiert, und zwar bereits unter der Vorgabe, das wird ein Vortrag. Auf die rhetorischen Anforderungen dieser Textsorte Vorlesungsmanuskript hat Alfred Ebenbauer bereits hingewiesen. Dann geht alles relativ schnell, das heißt annähernd gleichzeitig. Zweitens wird das Geschriebene im Rahmen der Vorlesung oralisiert, vorgelesen. Drittens wird das Gesagte gehört, allerdings wird dabei auch gesehen. Hier darf hingewiesen werden auf eine jüngere Tendenz zur Digitalisierung, von der auch wir nicht ausgenommen sind, da jetzt gerade mitgeschnitten wird und diese Mitschnitte dann online zur Verfügung gestellt werden. Und es ist auch so, dass in manchen Disziplinen manche Vortragende gar nur noch PowerPoint-Präsentationen vorbereiten, ganz nach dem Motto, habt ihr euch vorher wohl präpariert, Paragraphos wohl einstudiert, damit ihr nachher besser seht, dass er nichts sagt als das, was im Buche steht. Und es wird während des Hörens auch gesehen, nämlich auch ablenkende Faktoren, die dennoch essentieller Teil der sozialen Rahmenstruktur Vorlesung sind. Das heißt, das offene Schuhband der Vortragenden, das sieht man jetzt mit diesem neuen Pult nicht mehr so gut, sei es der Block des Nachbarn oder seien es die Tauben, die sich zumindest ins alte Audimax immer wieder verirrt haben sollen. Das Gesagte wird also gehört. Viertens wird das Gehörte verschriftlicht. Hierbei handelt es sich um den Prozess des Mitschreibens, über den wir uns gerade unterhalten und um den es in der Folge noch im Detail gehen wird. Fünftens wird dann gelernt und das Gedachte schließlich sechstens in einer Prüfung mündlich oder schriftlich zu reproduzieren. Nach dieser Einleitung ist unsere Vorlesung in drei Schritte gegliedert. Es ist ganz einfach, Vorschrift, Mitschrift und Nachschrift. Kommen zum ersten Punkt, Vorschriften, Rechtliches. Ich beginne relativ trocken mit dem Copyright. Die Mitschrift ist im Immaterialgüterrecht nicht wirklich geregelt. Wenn proprietäres geistiges Eigentum, nicht aber allgemeine bzw. im jeweiligen wissenschaftlichen Fachbereich allgemein bekannte Inhalte vorgetragen werden, so ist das Mitschreiben aus rechtlicher Sicht ein Eingriff in die Urheberrechte der Vortragenden, auch wenn das Mitschreiben in der Gattung Vorlesung meistens ausdrücklich erwünscht ist. Da der Vortrag selbst bereits ein Werk im Sinne des Paragraphen 1 Urheberrechtsgesetz ist, ebenso seine Struktur, sind die Bestimmungen des Gesetzes jedenfalls anzuwenden. Streng genommen dürften Sie auch jetzt nur allgemein Bekanntes mitschreiben oder solche Textstellen, die wir korrekt als Zitat ausweisen und damit das Urheberrecht der jeweiligen Autoren im wissenschaftlichen Zusammenhang bereits berücksichtigt haben. Verweise auf die Paragraphen 46 Absatz 2 und 72 Absatz 4 im Urheberrechtsgesetz. Wenn ich jetzt beispielsweise ein weiteres eigenes Werk zu Gehör bringen würde, seien Sie vorsichtig. Seien Sie aber auch beruhigt, denn, zitiere, Paragraph 42 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz, jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf Papier oder einem ähnlichen Träger zum eigenen Gebrauch herstellen. Zitat Ende. Zum eigenen Gebrauch bedeutet allerdings nicht, dass Sie Ihre Notate auch gleich jemandem anderen zur Verfügung stellen dürften. Zum eigenen Gebrauch bedeutet auch nicht, dass Sie Ihre Mitschriften tauschen oder verkaufen dürften. Seien Sie also vorsichtig.
Darauf, dass die Weitergabe und der Verkauf von Vorlesungsmitschriften eine strafbare Handlung sind, konnte sich auch schon Josef Nadler berufen. Von Josef Nadler haben wir bereits gehört, der große Andrang zu seinen Vorlesungen war Grund für den Bau dieses Auditoriums und er war einer der wenigen, die nach 1945 nicht wieder angestellt wurden. Nadler hat sich in seinen Vorlesungen wiederholt über die Vervielfältigung und den Verkauf von Mitschriften zu seinen Vorlesungen ausgelassen. Er drohte den Studierenden mit Klage, weil es sich um geistigen Diebstahl handle, wie er in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Lage meinte. Das allgemeine Gesetz zum Schutze geistigen Eigentums, auf das sich Nadler berief, bestand in Österreich erst seit 1895 und war der Versuch, die Urheberrechtsdiskussion des 19. Jahrhunderts zu lösen. Einer der ersten Fälle, der in Preußen auf Grundlage des neuen Gesetzes verhandelt wurde, war die Veröffentlichung einer Vorlesungsmitschrift von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Über diesen Fall und darüber, Welche Relevanz dieses Gesetz an den modernen Universitäten hatte und hat, werde ich im Folgenden sprechen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnen die Veröffentlichung und der gewerbsmäßige Verkauf von Vorlesungs-, Miet- bzw. Nachschriften gehäuft aufzutreten. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Art und Bestimmung der Vorlesungen sich ändern. Bislang waren Vorlesungen vor allem dazu bestimmt, kanonisches Wissen und vorgegebene Lehrsätze zu vermitteln. Mit zunehmendem Selbstbewusstsein der Universitäten werden Vorlesungen nun aber zu besonderen, schöpferischen und tendenziell einmaligen Ereignissen, bei denen Wissenschaftler selbst erarbeitete Themen und Denkgebäude vortragen. Die Verbreitung von Mit- bzw. Nachschriften von Vorlesungen nahm folglich deshalb zu, weil sie zu Zeugnissen von etwas Neuem wurden. Davor speicherten Mitschriften vor allem Informationen, die ohnehin in Lehrbüchern wiederholt zu finden waren. Über diese Praxis, Zitat, einen gewissen Gebrauch seiner Vorträge zu machen, Zitat Ende, beklagt sich Schelling an unterschiedlichen Stellen, in Briefen, Vorlesungen und anderen von ihm erhaltenen Schriften. Ich zitiere Schelling: Der öffentliche Lehrer, der nicht bloß Bekanntes wiederholt, ist am übelsten dran, da er bald Tausende zu Mitwissern hat. Da das, was in Deutschland auf dem Katheder vorgetragen wird, auf allerhand Wegen und Schleichwegen, insbesondere durch nachgeschriebene Hefte, sich nach Umständen in die weiteste Ferne verbreitet. Zitat Ende. Schelling spricht in diesem Zitat meines Erachtens ein grundsätzliches Problem der modernen Universität an. So gewinnt ab Ende des 18. Jahrhunderts auf der einen Seite das Ideal des Autonomen, das heißt nicht an ein Lehrbuch gebundenen Sprechers, Bedeutung, auf der anderen Seite auch das Ideal eines selbstständig kritischen Rezipienten, der nach Möglichkeit das Gehörte nicht einfach wörtlich abschreiben soll, sondern zu eigenen Erkenntnissen und Gedankengebäuden kommen soll. Die Praxis sah und sieht verständlicherweise anders aus. Gerade das eigenständig Wissenschaftliche, das nicht schon vielfach Gehörte, bedarf vom Standpunkt des Hörers aus der präzisen Niederschrift. Das Dilemma der scheinbaren Unvereinbarkeit von wissenschaftlich autonomem Sprecher und wissenschaftlich autonomem Hörer spitzt sich immer wieder und bis heute in Fragen der Mitschrift zu. In diesem Zusammenhang sind auch die Beschwerden von Lehrenden, die die Beschaffung fremder Mitschriften oder die Verfertigung wörtlicher Mitschriften den Studierenden zur Last legen, zu sehen. Die Kritikpunkte sind bekannt: Faulheit, Unaufmerksamkeit und mangelndes wissenschaftliches Verständnis. Auch Schelling beklagt sich 1833 in einer Vorlesung über diejenigen Studierenden, die sich nachgeschriebene Hefte zu verschaffen suchen. Er bezeichnet sie als der eigenen Produktivität unfähig und wirft ihnen vor, dass sie gleich Hummeln anderer Honig stehlen. Schelling hat aber einen weiteren Kritikpunkt, nämlich, dass die Verbreitung von Vorlesungsnachschriften, Zitat, weder eine Manifestation des Unwillens noch selbst die Anwendung bestehender Gesetze zu fürchten habe. Zitat Ende. Dieser Unzulänglichkeit der bestehenden Gesetze scheint aber 1837 zumindest in Preußen abgeholfen worden zu sein. 1837 wurde in Preußen nämlich ein Gesetz zum Schutz des Eigentums an Werken der Wissenschaft und Kunst und ein Verbot der Vervielfältigung und Nachbildung derselben erlassen. Besonders ein Bundesbeschluss desselben Jahres, der dieses Verbot auch auf unveröffentlichte Werke ausdehnte, ist im Zusammenhang mit akademischen Vorlesungen von Bedeutung. Auch ließ dieser Zusatz eine Klage, die Schelling 1843 gegen die unautorisierte Veröffentlichung seiner Vorlesung einreichte, aussichtsreich erscheinen. Um die Tragweite dieses Urheberrechtsfalles und dessen öffentliche Diskussion verständlich zu machen, werde ich etwas weiter ausholen. 1841 wurde Schelling, der damals schon 66 Jahre alt war, von München nach Berlin berufen. Ein Ereignis, das in der Metropole des Hegelianismus und darüber hinaus mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Ebenso erweckte seine erste Vorlesung mit dem Titel »Philosophie der Offenbarung« großes Interesse. Im Auditorium saßen hohe Staatsbeamte, Militärs, Universitätsprofessoren sowie intellektuelle und politische Berühmtheiten wie Søren Kierkegaard, Friedrich Engels, Alexander von Humboldt und viele andere, die zum Teil extra angereist waren. Die Vorlesung und vor allem Schellings Ankündigung, einer neuen und letzten Wende in der Philosophie wurde vielfach publizistisch diskutiert, Streitschriften entstanden und mehrere Mit- bzw. Nachschriften waren im Umlauf. Eine dieser Mit- oder Nachschriften veröffentlichte 1843 der frühere Förderer und Gönner und mittlerweile erbitterte Feind Schellings, der rationalistische Theologe Heinrich Eberhard Gottlob Paulus. Diese Veröffentlichung der Vorlesung zur Philosophie der Offenbarung ist heute in Fachkreisen als Paulus Nachschrift bekannt und sie gilt als in Ermangelung einer von Schelling autorisierten Version der Vorlesung als wichtiger Zugang zur späten Philosophieausfassung Schellings. Damals zweckte die Publikation aber, wie Manfred Frank in der Einleitung zu seiner Herausgabe der Vorlesung schreibt, ausschließlich auf Schellings Schaden ab und drohte in der ersten Zeit nach ihrer Veröffentlichung eine Berühmtheit zu erlangen, die mit derjenigen von Schellings Kolleg in einen unschmeichelhaften Wettbewerb geriet. Mit Berufung auf das neue Urheberrechtsgesetz klagte Schelling, da er, wie er meinte, wisse, Zitat, dass gegen die vollkommene Ehr- und Schamlosigkeit des verhärteten 82-jährigen Sünders durch kein Mittel etwas zu gewinnen ist als pekuniärer Verlust, dass Geldstrafe und Geldentschädigung, die ich zu erlangen hoffe, das einzige Mittel ist, was ihn affiziert. Der Antrag auf polizeiliche Beschlagnahmung des Buches, den Schelling stellte, war in Preußen zunächst erfolgreich. In der öffentlichen Auseinandersetzung mit Schellings Auftreten in Berlin, die sich in ihrer Polemik ohnehin schon zuspitzte, gab die Klage aber erneut Anlass zur Kritik. Darauf reagierte auch Paulus, indem er seine Verteidigungsschrift mit folgendem provokativen Titel versah. Ich zitiere: Vorläufige Appellation an das wahrheitsliebende Publikum kontra des Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schellings Versuch, sich mittels der Polizei unwiderlegbar zu machen. Zitat Ende. Paulus argumentierte darin, dass seine Veröffentlichung nicht strafbar sei, weil der Druck von Auszügen in kritischen oder anderen periodischen Werken erlaubt sei, was aufgrund einer Ausnahmebestimmung des Gesetzes auch stimmte. Nur, und das lässt das folgende Urteil noch schwieriger erscheinen, beteuert Paulus in seiner Veröffentlichung mehrfach, dass es sich um den wörtlichen Text, das sagt er im Titel, und um ein von einem Doktor der Philosophie wörtlich nachgeschriebenes Heft, das sagt er im Vorwort, handelt. Unter Berücksichtigung genau dieses Ausnahmepassus, der den Abdruck von Teilen einer unveröffentlichten Rede zum Zwecke einer kritischen Auseinandersetzung erlaubte, entschied auch das Gericht und Schelling verlor den Prozess. Schelling meinte aber im Recht zu sein und wandte sich an den preußischen König, damit dieser über, Zitat, die richtige Auslegung des Gesetzes entscheide, Zitat Ende. Daraufhin wurde der Fall wieder aufgenommen, letztendlich aber erneut zu Ungunsten Schellings entschieden. Seine Verbitterung darüber, mein Manfred Frank, bildet ein wesentliches Motiv für den Abbruch seiner Vorlesungen. Tatsächlich hat Schelling nie wieder eine Vorlesung gehalten.
Ich komme zum zweiten Punkt in der Reihe der Vorschriften. Ratgeber und Regeln, wie richtig mitschreiben. Die Idealvorstellung einer wissensvermittelnden Vorlesung ist, dass von einer Stelle, also ex cathedra, viele Köpfe erreicht werden. Die Wendung vom Trichter ist laut Grimmschem Wörterbuch seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts nachgewiesen, Zitat, als ein Gerät, durch das man dem Menschen einen geistigen Inhalt, meist verstandesmäßige Kenntnisse und Fertigkeiten eingießt. Seit Georg Philipp Harsdörfers poetischem Trichter die deutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in 6 Stunden einzugießen, ist ein solches Gerät als Nürnberger Trichter bekannt. Abraham Sancta Clara beschreibt das 1699 so: Wann jemand kein unverständiger Esel bleiben will, so muss er die Bücher lesen, sonst wird ihm der Trichter von Nürnberg schlecht Doktorkonzepten mitteilen. Zitat Ende. Das funktioniert also so: Man gießt oben Wahrheit hinein, und unten fließt Weisheit hinaus, hier auf eine Schiefertafel, in anderen Fällen auf das Papier. Dieser Fluss muss geregelt werden. Und deshalb gibt es zahlreiche Tipps zum sogenannten richtigen Mitschreiben in der einschlägigen Literatur. So findet sich etwa auf der instruktiv bezeichneten Webseite studium.lerntipp.at Folgendes über das Mitschreiben. Ich zitiere: Wer nicht zuhören kann, kann auch nicht mitschreiben. Dieses Zuhören ist aber nicht passiv, sondern ein echtes Hinhören, also ein gedankliches Verfolgen. Mitschreiben heißt immer auch auswählen, denn wer alles mitschreiben will, kann nicht mehr zuhören. Zitat Ende. Eine andere instruktive Quelle aus dem Web wird noch konkreter. So gehört dort zum richtigen Mitschreiben, bereits im Vorfeld das eigene Vorwissen zu aktualisieren. Während des Vortrags komme es weiterhin darauf an, Zitat, auf Formulierungen des Dozenten zu achten. Als Mitschreibhilfen werden dort angeführt, Farben verwenden, selber Grafiken, Tabellen, Bilder erstellen und Zeichen zur logischen Verknüpfung verwenden. Studium.lerntipp.at führt weiter die Verwendung von Kurzschrift und/oder eigenen Abkürzungen an. Darüber hinaus wird empfohlen, das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen. Man findet unter anderem auch noch eine ganze Anzahl von mit Rufzeichen versehenen Regeln. Ich versuche das jetzt so fett gedruckt vorzulesen, wie es dort ist, und gehe dazu ein bisschen weg. Ausschließlich ein Papierformat verwenden, am besten DIN A4, Rufzeichen. Das Blatt nicht lückenlos vollschreiben, Rufzeichen. Das Blatt gedanklich oder tatsächlich aufteilen, Rufzeichen. Nicht alles wörtlich mitzuschreiben, Rufzeichen. Aktiver zuhören, Rufzeichen. Und zuletzt, und das finde ich besonders schön, sonst Fragen notiere, Rufzeichen. Man sieht, hier ist die Akt. Es handelt sich um Vorschriften und das heißt auch Disziplinierungs- und Disziplinarmaßnahmen. Davon, dass auch diese Erkenntnis nichts prinzipiell Neues, sondern vielmehr Teil des Grundgerüsts von Bildungsanstalten ist, wird später auch noch die Rede sein. Ich komme damit zum zweiten großen Hauptpunkt. Er ist überschrieben Mitschriften. Es folgen hier Überlegungen zum Status und zu Spezifika der Mitschrift und dem Ort der Schrift, dann zum Prozess des Mitschreibens und einigen Aspekten der Disziplinierung. Erster Punkt, Status der Mitschrift, Ort der Schrift. Was ist das, eine Mitschrift? Ihrem Status versuche ich mich in einer Abgrenzung zum Protokoll, wie es Gerd Uding in dem schmalen Bändchen zur Rhetorik des Schreibens kategorisiert hat, zu nähern, wo Uding das Protokoll als, Zitat, einfache Form des Sachberichts kennzeichnet, dessen Aufgabe es sei, Zitat, den Inhalt und vielfach auch den Verlauf eines Vortrages zuverlässig festzuhalten, sodass darauf aufbauend weitergearbeitet werden kann, Fehler und offene Fragen erkennbar werden und die aufgenommenen Informationen jederzeit abrufbar sind. Zitat Ende. Diese Definition lässt sich soweit auch auf die Vorlesungsmitschrift anwenden. Uding untergliedert weiter in unterschiedliche Protokolltypen, nämlich nach Gebrauchsweisen und Möglichkeiten des Zustandekommens bzw. auch nach dem Verwendungszweck. Die Definitionen betreffen nicht alles nachträgliche Ergänzungen, die eher im Bereich der Nachschrift zu verorten wären. Ein simultan erstelltes Verlaufsprotokoll nach Uedings Terminologie entspräche am ehesten der Mitschrift. Die Uedingsche Klassifizierung wechselt allerdings teilweise vom Deskriptiven ins Normative, wird insofern wiederum selbst zur Vorschrift mit der Frage dahinter, wie richtig mitschreiben. Was die Mitschrift grundsätzlich vom Protokoll unterscheidet, sind idiosynkratische Merkmale, die in der Praxis dazu führen, dass die Mitschrift am ehesten noch dem Verfasser oder der Verfasserin zugänglich sind, jedenfalls aber nicht die Anforderungen erfüllt, die Uedinger an das Protokoll stellt, nämlich dass sie, Zitat, nach einem längeren Zeitabstand vom Autor oder anderen dafür in Frage kommenden Adressaten auch noch verstanden werden kann. Zitat Ende. Ich komme zum nächsten Punkt. Idiosynkrasien der Mitschrift. Ein Mensch, insbesondere ein Homo academicus, ist kein Tonbandgerät. Das hat seine Vor- und Nachteile. Das Problem ist das Mitdenken, das Denken und Schreiben zugleich. Es wird zwar, wie wir gesehen haben, von der didaktischen Literatur durch die Bank eingefordert, ist aber für die Mitschrift das essentielle Hindernis. Wer mitdenkt, denkt sich selbst mit, die eigenen Vorkenntnisse, vielleicht Vorurteile. Ein vorgelesener Gedanke trifft im Mitdenken auf unzählige andere, auf spezielle Interessen. Das aktive Zuhören wird damit zum Differenzkriterium der Mitschrift gegenüber dem Protokoll. Ich zitiere, die Voreingenommenen merkten auch von alledem nichts und schrieben unverdrossen nieder, was ihnen zweckdienlich schien für Eigenliebe und aufzustellende Meinungen, während die Unbefangenen alle Hintergedanken fahren ließen und bei des Lehrers klugen Wendungen mit frohem Sinne die Achtung vor dem Reinen erkennen lernten. So unterscheidet Gottfried Kellers Grüner Heinrich in der bereits einmal zitierten Vorlesungsszene zwei Typen von Mitschreibenden und in der Folge zwei Typen von Mitschriften. Bleiben wir aber grundsätzlich. Das Material der Mitschrift, das Heft, der Block, der Stift, die Feder, das Blatt, der Kugelschreiber, der Computer, der Computer, Mitschreiben, die Mitschrift, Mitschrift. All dies lässt bei aller Normierung gewissen Raum für Individualität, für private Abkürzungen, Markierungen, Geheimschriften und so weiter. Ich zitiere aus dem Aufsatz Erschriebene Denkräume von Werner Kogge. Augenfällig ist, dass schreibendes Denken über die Möglichkeit verfügt, unterschiedliche Notationssysteme, hier sprachliche und mathematische, kombinatorisch zu verwenden. Zur Illustration dieser Verknüpfung unterschiedlicher Aufschreibesysteme zeige ich eine Mitschrift von Hermann Broch, der zwischen 1904 und 1906 eine Vorlesung bei Hans Hahn hörte, einem mathematischen Analytiker, bekannt auch als Wiener Kreismitglied. Diese oder andere Mitschriften geben allerdings, und auch das ist ein wichtiges Merkmal der Textsorte, nie das wieder, was jemand gesagt hat, sondern sie bezeugen höchstens, was jemand anderer mitgeschrieben hat. Die Mitschrift ist damit, in anderen Worten, notwendig heterograph. Was das für Folgen haben kann, ließe sich in einer ganzen Reihe von Beispielen zeigen. Berühmte später als auktoriale Bücher überlieferte Mitschriftenkompilationen sind etwa Ferdinand de Saussures Hauptwerk Der Cour oder Austins How to Do Things with Words von Schelling haben wir gehört. Einige weitere Beispiele ließen sich ohne Probleme finden. Wenn Ludwig Jäger in einem Aufsatz aus 2005 versucht, den Primat der Schrift über die Rede, also das Wertgefälle, wie es insbesondere in der Forschungsliteratur zu Oralität und Literalität zum Tragen gekommen ist, in Frage zu stellen und die Geburt der Schrift aus dem Geist der Rede, so heißt der Aufsatz, zu erklären, dann ist es gerade für den Bereich der Mitschrift, wo Schrift ja tatsächlich sehr evident der Rede folgt oder zu folgen versucht, von Interesse. Arno Dusini hat letzte Woche die Vorlesung als eines der Projekte der Mündlichkeit bezeichnet. Dem Projekt Jägers geht es um die fortlaufend hypothetische Transkription der Rede des anderen. Das war jetzt ein Zitat.
Ein historisches Beispiel, das den schwierigen Status der Mitschrift als Zeugnis von etwas Gesagtem verhandelt, ist der Fall des österreichischen Hochschullehrers für Welthandel Taras Borodajkiewicz. Im Februar 1962 wird in der Zeitschrift Die Zukunft eine Diskussion zum Thema Gibt es Neonazismus eröffnet. Ein Student beteiligt sich an der Diskussion und verfasst einen Artikel mit dem Titel Die Situation an Österreichs Hochschulen. Jener Student, es handelt sich um den heutigen Bundespräsidenten Heinz Fischer, veröffentlicht zudem weitere Beiträge zu dieser Thematik in der Arbeiterzeitung. Als Beispiel für die Verbreitung nationalsozialistischer Gesinnung in Vorlesungen nennt Fischer den Universitätsprofessor Taras Borodajkiewicz. Fischer schreibt: Borodajkiewicz war ein eifriger Verfechter des Ständestaates und trat unter Schuschnigg als Organisator von Katholikentagen in Erscheinung. Nach 1938 rühmte sich Borodajkiewicz hingegen schon lange Mitglied des illegalen Blocks gewesen zu sein, was durch die NSDAP-Mitgliedsnummer bewiesen wurde. Heute mutet man den Studenten zu, sich an der Hochschule für Welthandel von Herrn Dr. Borodajkiewicz ausgerechnet in Geschichte unterrichten zu lassen. Zitat Ende. Außerdem wirft Fischer Borodajkiewicz vor, dass er innerlich Nationalsozialist geblieben sei und das auch in seiner Lehrtätigkeit zum Ausdruck komme. Zitat Ende. Der Professor für Welthandel verklagt daraufhin Heinz Fischer wegen Ehrenbeleidigung. Im Verlauf des darauffolgenden Prozesses zeigt sich der prekäre Status von Mitschriften. Als Beweis für seine Aussagen legt Fischer nämlich Mitschriften zu Vorlesungen Borodajkiewicz vor. Der Verfasser dieser Mitschriften, der spätere Finanzminister Ferdinand Lazziner, war zunächst bereit, die Richtigkeit dieser Mitschrift als Zeuge zu bestätigen. Borodajkiewicz droht jedoch in einer seiner darauffolgenden Vorlesungen, die, Zitat, Spitzel von der Hochschule relegieren zu lassen. Zitat Ende. Danach verzichtet Fischers Anwalt, den Namen des Mitschriftenverfassers zu nennen, da Lazziner fürchtet, sein Studium nicht abschließen zu können. Wie soll es anders kommen? Borodajkiewicz bezweifelt daraufhin die Echtheit der Mitschrift. Ich zitiere aus den Gerichtsunterlagen. Also aus Borodajkiewicz' Schreiben. Es werden zunächst nicht datierte und nicht zusammengehörige angebliche Äußerungen zusammengestellt. Schon die vorgesetzten Daten zeigen, dass es sich um eine Auswahl handelt, die zudem nicht auf einer authentischen Vorlesungsmitschrift beruhen kann. Die sogenannte Vorlesungsmitschrift hat daher keinen Beweiswert. Mit genau dieser Begründung, dass die Mitschrift ohne deren Verfasser als Wahrheitsbeweis nicht anerkannt wird, verurteilt das Gericht Fischer zu einer Geldstrafe. Die Mitschrift, die Sie im Hintergrund sehen, ist eine Kopie der Originalmitschrift von Ferdinand Lazziner. Die Originalmitschrift ist, soweit ich recherchieren konnte, mit dem Strafakt 30 Jahre nach der Verhandlung vernichtet worden. Ein übliches Vorgehen, wenn sich kein Archiv darum kümmert. Kopien dieser Originalmitschrift befinden sich aber im Christian Broder Nachlass in der Nationalbibliothek. Nur wenige Monate nach dem Ehrenbeleidigungsverfahren veröffentlicht Borodajkiewicz in der Wochenzeitung Das Parlament einen Artikel mit dem Titel Gedanken zum 1. September 1939. Borodajkiewicz schreibt: Überblicken wir unsere durch die Niederlage geschaffene nationale Lage, so muss uns noch heute und immer wieder der Atem stocken. Es ist nur ein Teil der gesamtdeutschen Katastrophe, dass wir deutschen Österreicher zum zweiten Male innerhalb einer Generation das größere Vaterland verloren haben. Zitat Ende. Trotz parlamentarischer Anfragen von Seiten der SPÖ weigert sich der damalige ÖVP-Unterrichtsminister Theodor Biffel-Bercevic, ein Disziplinarverfahren gegen Borodajkiewicz einzuleiten. Nach einer Pressekonferenz Borodajkiewicz, die ausschnittsweise im Fernsehen übertragen wurde, kommt es zu Protesten und Demonstrationen gegen ihn. Bei einer dieser Demonstrationen im März 1965 wird der ehemalige Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger von einem Mitglied des Ringes Freiheitlicher Studenten so schwer verletzt, dass er 2 Tage später stirbt. Der Täter wird zu 10 Monaten Haft verurteilt. Der Unterrichtsminister ist weiterhin nicht bereit, Borodajkiewicz zu suspendieren, woraufhin der Hochschullehrer selbst im März 1965 den Antrag stellt, ein Disziplinarverfahren gegen ihn einzuleiten. Gleichzeitig erreicht Heinz Fischer die Wiederaufnahme des Ehrenbeleidigungsverfahrens, weil Lazziner die Echtheit der Vorlesungsmitschrift bestätigt. Aus dem Urteilsspruch geht Folgendes hervor. In diesem Strafverfahren spielen die Person des Zeugen, Diplomkaufmann Ferdinand Lazziner, und die von seiner Hand stammenden Aufzeichnungen eine große Rolle. Dieser Zeuge hat im seinerzeitigen Verfahren die Urheberschaft an der Vorlesungsmitschrift verschwiegen. Zitat Ende. Weil Lazziner die bereits beim ersten Verfahren als Beweis vorgelegte Mitschrift autorisiert, wird das Urteil von 1962 aufgehoben und Heinz Fischer freigesprochen. Was sich mit diesem politisch brisanten Exempel zeigen lässt, ist, dass die Mitschrift allein auch im juristischen Bereich nicht als Zeugnis für die Rede von jemandem gilt. Erst durch den Verfasser der Mitschrift wird sie zum gerichtlich relevanten Beweisstück, das im Ehrenbeleidigungsprozess gegen Heinz Fischer die Entscheidung zwischen Schuldspruch und Freispruch bestimmte.
Zum Prozess des Mitschreibens. Die in der Einleitung skizzierten Prozesse, Schreiben, Vortragen, Hören, Mitschreiben und so weiter, weisen jeweils eigene zeitliche Strukturen auf. Die zeitlich unmittelbarste, notwendig auf eine beinahe Gleichzeitigkeit verpflichtete Umwandlung findet während der Mitschrift statt. Je nach Aufmerksamkeit funktioniert der Wahrnehmungsfilter im Dazwischen von beim einen Ohr rein, beim anderen raus. Die Rückstände, die an diesem Filter hängen bleiben, werden auf die vorliegende leere Papierfläche entleert. Schriftliches Handeln umfasst nach Werner Kogge erstens das Einzelelement und den Zeichentyp, zweitens ein Arrangement von Zeichen, drittens ein Arrangement von Schrift auf der Fläche und zuletzt viertens Motoriken des Auges, der Hand, des Fingers beim Tippen, des Mundes beim Vorlesen oder beim Bleistiftkauen. Damit ist das Handlungsfeld des Vorlesungsmitschreibens bereits umrissen. 200 simultan Stenografen und Stenografinnen kritzeln, so sie es für mit unterschiedlichen Schreibgeräten auf unterschiedlichen Schreibunterlagen umher. Einige tippen in ihre Notebooks oder haben sie geöffnet, um mit den eingebauten Mikrofonen direkt mitzuschreiben. Ich verweise wiederum auf die Copyright-Problematik. Fest steht, Präsenz und Wissen finden im Rahmen der Vorlesung als Ereignis statt. Sie werden inszeniert. Beim Prozess des Mitschreibens geht es um kognitive Leistungen und Filter, die bei jeder Mann und jeder Frau anders gelagert sind und die problematisch sind, gerade weil sie Eigenheiten und individuelle Merkmale aufweisen, deswegen eben nicht nach dem 1-zu-1-Prinzip des Nürnberger Trichters ablaufen. Ich denke, das reicht aus, um nicht länger bei langweiligen Systematisierungsversuchen von Mitschreibevorgängen zu verharren, und kommt deshalb gleich zu den Ausnahmen und Störungen, die vielleicht ebenso viel über das Mitschreiben als Prozess sagen können. Dazu zählen Fälle der versuchten direkten Transmission, also Versuche von Seiten des Vortragenden, das Mitdenken der Hörerinnen zu umgehen und direkt auf ihre Mitschriften einzuwirken. Zu diesen versuchten direkten Transmissionsvorgängen zählen unter anderem das Tafelbild, das Handout, die Projektion und die Aufforderung, bitte das zu notieren. Ich zitiere aus Ernst Weiß, Georg Letham, Arzt und Mörder. Der alte Professor der Physiologie hielt uns eben einen langen Vortrag über die optischen Eigenschaften des menschlichen Auges, als sich links hinter der großen Holztafel die kleine Tür öffnete, welche den Hörsaal mit den anderen Räumen des Physiologischen Instituts verband. Wir sahen anfangs gar nicht hin, denn jetzt war unsere Aufmerksamkeit auf die schwierigen Berechnungen und Formeln konzentriert, die der Professor mit knirschender Kreide auf die von der Mittagssonne grell beleuchtete schwarze Tafel schrieb. Noch sehe ich die schöne, schlanke und doch männlich energische, sehnige Hand meines Kollegen vor mir, wie sie die Formeln in ein etwas unordentlich geführtes Kollegheft abschreibt. während die dunkelgrauen, leuchtenden Augen mit ihrem Ausdruck vollkommener, freudiger Intelligenz nicht von der Tafel abweichen, malt die Hand fast unkontrolliert in der Zeilenrichtung nach oben oder unten abweichend die Ziffern nach. Etwas später, nach einer nicht ganz unwesentlichen Störung, es läuft nämlich ein Hund durch den Hörsaal, dem infolge seiner Eigenschaft als Sezierobjekt allerlei heraushängt, der Nachbar des Erzählers steht auf, läuft dem Hund nach und schlägt ihm mit dem Knauf seines Spazierstocks den Rest seiner bereits aufgesägten Schädeldecke ein. Nach dieser eher ungewöhnlichen Störung geht die Mitschreibszene direkt weiter. Ich zitiere: Mein Nachbar wandte sich weiter seinem unordentlichen, alsbald kreuz und quer beschriebenen Vorlesungsheft zu und es ergab sich weiter nichts.
Sowohl die direkte Störung des Mitschreibens durch den Lehrenden oder die Lehrende, als auch der Hund, der durch den Hörsaal läuft, betreffen, sofern es aufmerksam ist, das ganze Auditorium. Häufiger sind jedoch Störungen, die individuell wahrgenommen werden. Ich spreche davon, dass man ein paar Reihen weiter vorne eine Bekannte entdeckt oder sich darüber Gedanken macht, ob man von dem hübschen Mann, der hübschen Frau auf der anderen Seite des Hörsaales gesehen wird. Genauso sind natürlich Bemerkungen des Sitznachbarn oder der Sitznachbarin gemeint. Diese alltäglichen Störungen werden allerdings, so häufig sie auch vorkommen, nur selten in Mitschriften vermerkt. Eine Mitschrift gibt jedoch aufgrund ihrer bemerkenswerten Struktur Auskunft über solch individuelle Störungen. Es ist die Mitschrift der Schriftstellerin Rachel Levin van Hagen zu einer Vorlesung von August Wilhelm Schlegel, die dieser 1802 in Berlin gehalten hat. Rachel van Hagen schreibt nämlich nicht nur die Vorlesung Schlegels mit, sondern unterhält sich gleichzeitig in ihrer Mitschrift mit ihren Sitznachbarn, dem Philosophen und Publizisten Friedrich von Gentz und Prinz Louis. So finden sich in der Mitschrift nicht nur ihre Bemerkungen, sondern auch die ihrer beiden Sitznachbarn. Was Sie im Hintergrund sehen, unterhält sie sich mit Gentz, und zwar fängt Gentz an, und man sieht das an der unterschiedlichen Handschrift. Diese schriftliche Konversation im Hörsaal, so der Aufsatz Renata Buzzo-Margaris über Van Hagens Vorlesungshefte, beinhaltet Gespräche über Tagesthemen, Bücher, den preußischen Hof und vieles mehr. Eine kleine Auswahl, die drei unterschiedliche Beispiele dieser Konversation umfasst, werde ich im Folgenden vorstellen. Von einer Affäre mit einer anwesenden Hörerin berichtet Prinz Louis wie folgt. Ich habe dem kleinen, rotbehangenen Wesen eine Reputation de Vertu, gemeint ist ein Kuss, geschaffen, die sie mir nicht genug danken kann. Denn in ganz Berlin erzählt man, nur ein Schlaftrunk, welcher ihren besten Willen ganz getötet hätte, habe mir meine kühnen Wünsche erreichen gemacht. An anderer Stelle notiert Rachel van Hagen ihre Einschätzung der Aussage Schlegels, dass das Französische den einzigen Akzent auf der letzten Silbe habe. Sie schreibt, dass das Französische eine Art Fragen ist, macht sie zur wahren Kommunikation. Ihr zweiter Sitznachbar Gentz kommentiert wiederum ironisch die Stimmung Schlegels. Er schreibt, Schlegel muss heute krank sein, er ist zu zahm und lobt zu viel. Trotz dieser sehr kleinen Auswahl an Beispielen denke ich, dass durch diese besondere Art des Mitschreibens evident wird, wie viele verschiedene Störungen sich permanent in einem Auditorium abspielen. Die erwähnte Mitschrift wird so zum Dokument dieser alltäglichen, nicht normierbaren Störungen. Dies ist umso bemerkenswerter, da, wie wir noch hören werden, die Universität gern als umfassend disziplinierbares Gefüge angesehen wird.
Fünftens, der Krakel. Ein Sonderfall, der es verdient hätte, dass über ihn nachgedacht werde. Ich tue das hier nicht und komme in Umkehrung des unbeherrschten wilden Gekritzels, das in vielen Mitschriften zu finden sein wird, direkt zu dem angekündigten Bereich der Disziplin und der Disziplinierung. Normierte Körper, gebückt sitzen sie alle da, und schreiben. Wer vorne vom Katheter doziert, übt Macht über die Körper der Zuhörenden aus. Die Ohren und Hände gehören der Vortragenden oder dem Vortragenden. Die Augen der Mitschreibenden kontrollieren ihrerseits die Koordination zwischen Ohr und Hand. Sie sind der Kontrollmechanismus der Macht. Wo sie von der Tafel abschreiben, dort können sie mit ihrem Ausdruck vollkommener freudiger Intelligenz Zeichen wiederholen. Gebückt sitzen die da und hören, schreiben. Ich verweise auf Michel Foucault, Überwachen und Strafen und die dort angesprochene Disziplinierung in Ausbildungs- und Bildungssystemen. Dort wird insbesondere hingewiesen auf die Parzellierung des Raums, also die Zuweisung von Sitzplätzen an die Lernenden. Und sei es nur, dass die Sitzplätze alle gleich breit sind. Und damit verbunden die Disziplinierung über den Klassenraum. Foucault macht das im französischen College, aber es lässt sich relativ problemlos auf den Hörsaal übertragen. Die Elementarszene der Vorlesung ist das Diktat. Das Wort, das gesprochene Wort, scheint einzig zu zählen. Es nimmt die Direttissima vom Mund des Sprechers zur Handbewegung der Zuhörer und Zuhörerinnen. Es wird transformiert in Schrift, schwarz auf weiß, in Tinte gegossen, überwachen und strafen. Wenn es an einer Stelle eine studentische Inkorporation gibt, dann in einer Situation wie dieser. In einer Vorlesungssituation, die Sie alle gleich macht. Ich kann das sehen und Ihre Uniformität bei aller Individualität ist gleichermaßen bemerkbar wie bemerkenswert. Und diese Beobachtung verdanke ich nicht allein meiner Kurzsichtigkeit. Wäre der Saal noch gefüllter, wäre eine der wenigen Unterscheidungen zwischen Ihnen, wer Rechts- und wer Linkshänder ist. Der mitgeschriebene Sprecher verändert sich allerdings ebenso, verschwindet in der Schrift. Die Mitschrift wird damit zur Einschrift, nicht nur in der Rhetorik des Nürnberger Trichters gedacht, im Gedächtnis der Hörerinnen, sondern auch zur Einschrift im Körper des Vortragenden. Wir alle unterwerfen uns einem sehr eingespielten Vorgang.
Bildungsanstalten und insbesondere deren Hörsäle sind also Disziplinierungsorte. Es soll nun um ein System des Überwachens und Strafens an Österreichs Universitäten ab dem Ende der josephinischen Regierungszeit bis zur Revolution von 1848 gehen. In dieser Zeit erstreckte sich die Überwachung von Lehrenden und Studierenden praktisch auf alle Lebenszusammenhänge, insbesondere aber auf die Kontrolle der Handlungsmöglichkeiten in Vorlesungen. Das, was Lehrende in den Vorlesungen sagen durften, also der Inhalt der Vorträge, wurde mit von der Zensur überprüften Lehrbüchern exakt vorgegeben. In offiziellen Verordnungen bezeichnete man diese Lehrbücher als Vorlesebuch. Und dies entsprach auch der tatsächlichen Form des Unterrichts. Dabei war den Lehrenden unter Androhung von Strafe jegliche Abweichung von diesen Büchern untersagt. Den Studierenden wurde am Anfang des Semesters ihr Platz im Hörsaal zugewiesen, zu welchem Zweck alle Sitzbänke durchnummeriert waren. Und um, Zitat, der Verbindung der Schüler untereinander vorzubauen, Zitat Ende, wurde außerdem die Zuweisung der Bänke jedes halbe Jahr geändert. Auch die Anwesenheit der Studierenden stand unter strenger Kontrolle. Hörer, die die Vorlesung nicht ordnungsgemäß und regelmäßig besuchten, wurden am Ende jedes Semesters der Polizeidirektion gemeldet. Dieser sorgfältig ausgedachte Überwachungs- und Strafapparat stieß aber bei der Überwachung von zwei Handlungsmöglichkeiten auf Schwierigkeiten. Erstens bei der Kontrolle dessen, was Lehrende in den Vorlesungen tatsächlich sagten, und zweitens bei der Kontrolle dessen, was Studierende tatsächlich mitschrieben. Beide Handlungsmöglichkeiten, das Vortragen und Mitschreiben, sind, wie bereits eingehend erläutert, eng miteinander verwoben. Über die Vorgehensweise bei der Kontrolle des Sprechens und des Schreibens war man sich anfangs uneinig. Anfang der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts wurde das Mitschreiben zunächst verboten. Das Argument hierbei war, dass die mechanische Abschreiberei die Aufmerksamkeit der Studierenden beeinträchtige. Tatsächlich, und das stellte sich bald heraus, hatte man die Absicht, die Verbreitung von Lehrsätzen, die nicht im Vorlesebuch standen, über das Auditorium hinaus zu verhindern. Deshalb wollte man auch das Mitschreiben verhindern. Dieses Verbot stieß aber auf massiven Widerstand des noch amtierenden Leiters der Studienhofkommission Gottfried van Swieten, weshalb sich dessen konservativer Widersacher Karl Anton von Martini damit nicht durchsetzte. Das Mitschreiben in Vorlesungen wurde wieder erlaubt. Da das Mitschreiben nicht verhindert werden konnte, änderte der konservative Machtapparat seine Überwachungsstrategie. Die Mitschriften wurden zu Kontrollinstrumenten funktionalisiert. So wurden Mitschriften von Studierenden nicht nur zum Selbstzweck überprüft, sondern auch, um die Lehrinhalte der Vortragenden zu kontrollieren. Eine Vorgehensweise, die nicht nur einmal zur Entlassung von Professoren, die sich nicht an das Vorlesebuch hielten, führte.
Kommt zum letzten Punkt. Er ist überschrieben Nachschriften. Und ich beginne mit einem Schrift. Als manifestes Material zeigt sich dem Schreibenden zugleich als bildliche, flächige Anordnung. Dieser Anblick fordert. Er zeigt sich unzureichend, revisions- und kommentierungsbedürftig. Zitat Ende. Diese Erkenntnis, die sich beispielsweise in textgenetischen Apparaten kritischer Editionen auch außerhalb des hier zur Diskussion stehenden Textsortengefüges niederschlägt, lässt sich auch auf Vorlesungsmitschriften übertragen. Die Mitschrift zeigt sich unzureichend revisions- und kommentierungsbedürftig. Jean-Paul schließt an die erste Misericordias Vorlesung für Stilistiker in der Vorschule der Ästhetik von 1804 eine kurze Nachschrift oder Nachlese der Vorlesung Beitrich über Schiller an, fügt also einer nur zu lesenden Vorlesung ihre Überarbeitungsstufe bereits bei und erfüllt damit gewissermaßen die Anforderung der Vorlesung mitgeschrieben und in einer weiteren Stufe überarbeitet zu werden. Nach der Mitschrift im engeren Sinn wird das Mitgeschriebene unter Umständen also nachbearbeitet zu einer Nachschrift, zu einer redigierten Fassung, zu einer nachträglichen Unterlage. Die Zwecke, zu denen diese angefertigt werden, umfassen unter anderem die Herstellung einer Lernunterlage oder die Aufbewahrung des Gehörten zur Dauerhaftung und damit eine Annäherung an ein privates, abrufbares Wissen, also einen externen Speicher oder zumindest vorgestellt die Möglichkeit einer Unterlage als Anregung zum Weiter- und Mitdenken. Wer sich jetzt fragt, wofür man für all das tatsächlich eine Überarbeitung braucht, die meisten normativen Anleitungen zum richtigen Mitschreiben sehen eine solche Überarbeitung jedenfalls vor. Der einzige Zweck, wo es tatsächlich von Vorteil ist, eine redigierte Mitschrift zu haben, ist die Aufbereitung für den überindividuellen Gebrauch. Also mit dem Zweck, die aus der Mitschrift entstandene Nachschrift anderen zur Verfügung zu stellen, also entweder abwesend gewesene Kolleginnen damit zu beglücken oder aber die Nachschrift in bare Münze zu verwandeln. Klammer Urheberrecht, Rufzeichen. Hinzu kommt, dass es natürlich auch ganz nützlich ist, wenn man die eigene Mitschrift auch nach einiger Zeit noch verstehen kann. Gegenbeispiele sind uns wahrscheinlich allen bekannt. Ich halte fest, die Nachschrift, die Reinschrift, ist auch eine Zweckschrift. Sie wird an bestimmte Erfordernisse und eingespielte Vorgänge des eigenen Zweckes angepasst, genau wie das bei der Mitschrift im engeren Sinn auch schon der Fall ist. Jetzt folgen noch Nachträge. Die meisten Ansätze der Schriftlichkeitsforschung sind sich einig, dass eines der zentralen Merkmale von Schrift ist, dass sie eben überarbeitet werden kann. Ich verweise auf den Begriff des Palimpsests. Die damit möglichen beliebig vielen Nachbearbeitungsschritte können von der Hinzufügung nachträglicher Paratexte also Tiefe weiterer Gliederungsebenen und so weiter, bis zu einer kompletten Neuschrift, einer Reinschrift reichen. Und es gibt tatsächlich Leute, die machen sowas. Wir haben es jetzt schon ein bisschen eilig. Abschluss.
Ein Resümee als Nachtrag. Der Umgang mit Mitschriften, Vorschriften zu Mitschriften und die Praxis des Mitschreibens geben Auskunft über Funktionsweisen von Universitätssystemen sowie über Grenzen und Möglichkeiten von akademischen Vorlesungen. Mit Entstehung der modernen Universitäten ändert sich nicht nur der Zweck der Vorlesung, sondern auch die Art des Mitschreibens. Waren Vorlesungen bis 1800 vor allem dazu bestimmt, zur Vermittlung kanonischer Lehrsätze bestimmt, werden sie nun zu Vorträgen der eigenen wissenschaftlichen Forschung. Das führt dazu, dass Mitschriften vervielfältigt, weitergegeben und verkauft werden, weil sie etwas Neues, Einzigartiges festhalten. Die Praxis des wortwörtlichen Mitschreibens steht allerdings der aufkommenden universitären Idee einer doppelten Autonomie entgegen, nämlich der des selbstständigen wissenschaftlich agierenden Sprechers und der des selbstständig wissenschaftlich agierenden Hörers. Welche Diskussionen die Anfertigung und Verbreitung von Mitschriften einer wissenschaftlich selbstständigen Vorlesung auslösen, haben die skizzierten Ereignisse rund um Schellings Auftreten in Berlin gezeigt. Zeitgleich äußert sich in Österreich durch den Versuch einer vollständigen Reglementierung des Mitschreibens ein ganz anderes universitäres Konzept. Das des unbedingten Zugriffs eines absolutistischen und autoritären Machtapparats auf die Universitäten. Die Mitschreiberpraxis Rachel van Hagens wiederum gibt Aufschluss über die Vorlesung als gesellschaftliches, also soziales Ereignis. Wissenschaftliche und universitäre Paradigmenwechsel, so denke ich behaupten zu können, zeigen sich demnach auch und nicht zuletzt im Mitschreiben.
Neben dieser historischen Kontextualisierung und Situierung von Mitschrift im universitären Betrieb habe ich versucht, im Wesentlichen drei Dinge hervorzustreichen. Die Struktur- und Ablaufmerkmale der Mitschrift in Vor, Mit und Nach. Die Frage nach der Textsorte Vorlesung und ihren Spezifika. Und zuletzt die Frage nach der Freiheit und Unfreiheit der Mitschrift und des Mitschreibens. Ich breche hier ab, um das Rad der Reflexion über die Reflexion nicht noch ein Stück weiter zu drehen und nicht am Ende mit Ludwig Tieck fragen zu müssen, muss ich bei lebendigem Leib eine Vorlesung über mich halten lassen?
Danke.